Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Kühl und mit großer Entschiedenheit hat das oberste Gericht in London heute die Parlamentspause für rechtswidrig erklärt. Wir sprechen darüber mit dem Schriftsteller James Hawes. Der Deutsche Kulturrat fordert von der Bundesregierung einen Masterplan für Kulturfrequenzen. In Potsdam werden beim Festival Moving History Dokumentarfilme und Spielfilme über die Zeit vor und nach dem Mauerfall gezeigt. A Space for Lost Times heißt das neue Album der schwedischen Sängerin Anna Tejheim. Für die Aufnahme ist die 41 Jahre alte Musikerin extra nach Los Angeles gereist. Inwiefern die Stadt ihr Spiel beeinflusst hat, das hat sie uns heute Nachmittag im Interview erzählt.
I think I expected more of a LA sunshiny feel in my music than what actually happened.
Ich hatte auf der Platte eigentlich ein sonniges LA-Feeling erwartet. Das Ergebnis klang dann aber doch ganz anders. In erster Linie haben die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Musik beeinflusst. Durch ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Meinungen und Ideen. Also ja, Orte spielen eine Rolle. Vielmehr aber noch die Leute, die du an diesen Orten triffst. Was LA angeht, war ich vor allem neugierig. Ich war noch nie dort, habe dort noch nie aufgenommen. So viele Musiker gehen nach L.A., also wollte ich das auch mal ausprobieren und einfach wissen, wie es ist, wie es sich anfühlt. Und es war gut.
Anna Tejheim war heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und hat über ihr neues Album A Space for Lost Time gesprochen. Wir hören nun einen Song daraus, Every Time We Fall. Zwei Wochen nachdem das britische Parlament in die Zwangspause geschickt wurde, haben 11 Richter des Supreme Court in London einstimmig geurteilt, dass es rechtswidrig gewesen sei, der Königin zu empfehlen, das Parlament zu schließen und daran zu hindern, seine in der Verfassung festgeschriebenen Aufgaben wahrzunehmen.
The court is bound to conclude that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful.
Für Premierminister Boris Johnson ist das Urteil eine Niederlage. In Mittelengland erreiche ich nun den Schriftsteller James Hawes. Guten Abend, Herr Hawes.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Ist das für Sie heute ein Freudentag?
Das ist für mich ein Freudentag und zwar ein Tag, den ich gewissermaßen vorausgesehen nur deswegen, weil ich immer wieder zitiert habe, die FAZ vor 2 Jahren. Die FAZ hat am Tage nach diesem verdammten Brexit-Votum gesagt, sie wisse zwar nicht wie, aber irgendwie müsste Zeit und Gesetz, Zitat, Brexit verhindern. Und so ist es gekommen. Ich habe es immer wieder getweetet und dergleichen in der Hoffnung, dass der große Tag kommen wird. Und es ist gekommen. Ich freue mich außer Rand und Band.
Von außen gesehen nimmt man ja Großbritannien seit dem Referendum als ein gespaltenes Land wahr. Wie groß ist die Kluft zwischen den Leuten und wie zeigt sich das heute in den Reaktionen von Nichtpolitikern?
Die Kluft ist wahrscheinlich nicht mehr zu überbrücken. Ich meine, ich habe vor 2 Jahren gegen eine von den großen Brexit-Befürworter debattiert in London, in der EU-Hauptkommission. Und danach hat diese Frau, die Abgeordnete, mich zu einem Getränk eingeladen. Und ich habe sie gesagt, Gisela, woran sollen wir dann aufstoßen? Was haben wir dann zusammen? Und wir haben endlich, auch ganz ehrlich gesagt, wir haben ganz ehrlich auf das Jahr 1640 gestoßen. Das heißt, der englische Bürgerkrieg. Und das war gewissermaßen Spaß gemacht, aber ehrlich gesagt stehen wir in England, ich würde sagen, in vorbürgerkriegsähnlichen Zuständen. Die Kluft ist unvorstellbar.
Könnte vielleicht auch das Ende des Vereinigten Königreichs kommen damit, wenn diese Kluft so eklatant ist?
Da haben Sie völlig recht, es kommt. Und das können Sie, Ihr Leser, jetzt vielleicht an dieses Gespräch in der Zukunft erinnern. Es kommt. Wir sind jetzt im sogenannten Endspiel des Vereinigten Königreichs. Das ist der letzte Etappe des Verfalls des britischen Weltreichs eigentlich. England wird schon bald alleine stehen, zum ersten Mal seit 1000 Jahren. Und was aus England dann wird, weiß ich nicht. Denn mein Land, England, ist an sich ein gespaltenes Land, geschweige denn, was aus dem Vereinigten Königreich wird. England an sich ist auch furchtbar gespalten zwischen Nord und Süd eigentlich.
Der Premierminister Johnson hat die Queen ja für seine Initiative, für sein Interesse eingespannt. Die obersten Richter, die zeigen mit ihrem Urteil im Grunde ja auch, dass er sie vorgeführt hat. Sieht man im Königreich die Queen sehr viel kritischer, nachdem sie die Zwangspause so hingenommen hat?
Nein, die Queen steht sozusagen über aller Kritik bei uns noch. wie einst der Kaiser in Deutschland gewissermaßen. Wir lieben unsere Königin eigentlich und ich habe gar nichts gegen sie. Der ganze Schutz schiebt man, und zwar mit vollem Recht, Boris Johnson zu. Diese Condottiere ist er eigentlich.
Was bedeutet denn die so klare Feststellung heute für den Premier? Er will ja Neuwahlen haben.
Er will Neuwahlen haben, aber man vermutet, dass er die Neuwahlen haben wird, einfach einzig und allein, damit er in der Pause vor den Wahlen diesen No-Deal-Brexit durchrammen kann. Deswegen wollen die anderen Parteien zwar mit Recht keine Neuwahlen erlauben, bis es völlig ausgeschlossen ist, dass wir die EU ohne irgendwelchen Abkommen verlassen.
Glauben Sie, dass sich das Urteil des Supreme Court gar nicht auf den Brexit-Deal auswirkt?
Ob es überhaupt auf Boris Johnson auswirkt, ist die Frage. Denn im Moment steht er sozusagen im Schatten seines Beraters Cummings, der bekannterweise ein großer Bismarck-Verehrer ist, der ganz bestimmt es bis aufs Äußerste kommen lassen will. Ich habe mich heute beraten bei meinem ältesten Schulfreund, der war früher politischer Berater bei Tony Blair, ein Mann namens John McTernan. Er hat gesagt, er glaubt ehrlich, Johnson wird es wirklich aufs Äußerste jetzt kommen lassen. Das heißt, wenn Neuwahlen kommen, wird er dann sich als Freund des Volkes und des Volkswillens gegen die Richter, gegen die sogenannte Elite, gegen das, was in Deutschland in den 30 Jahren das System Politiker hieß. Das kann ganz gefährlich werden, denn ehrlich gesagt habe ich kein zu großes Vertrauen in meinen Landsleuten, wenn es zu diesem Punkt kommen wird.
Sie sind, Herr Horst, Schriftsteller, Germanist, Sie halten Vorträge, Sie unterrichten und Sie waren auch an der Schule, an der Boris Johnson ausgebildet wurde. Wie denkt man da über ihn, beziehungsweise was ist das für ein System, in dem man da ausgebildet wird?
Tja, das ist ein ganz einzigartiges System, das nur in England existiert, wo dann die Söhne der Elite in so einen Internat geschickt werden, wo sie nur unter seinesgleichen existieren und eigentlich, wo das ganze System als Schüler zum Verständnis des Machtspiels funktioniert. Man lebt oder stirbt danach, ob man unter den anderen Jungen in diesen Internaten populär ist, ob man gut debattieren kann, aber nicht debattieren im Sinne von zum Beispiel geistreiches Debattieren, sondern einfach, ob man so die Applaus ernten kann.
Heute ist Boris Johnson zumindest in die Grenzen gewiesen worden. Die erzwungene Sommerpause des britischen Parlaments endet nicht am 14. Oktober, sondern heute. Morgen nimmt das Parlament seine Arbeit wieder auf. Und darüber habe ich mit James Horst gesprochen, Romancier, Kafka-Biograf und Autor des provokanten Buches Die kürzeste Geschichte Deutschlands. Vielen Dank, Herr Horst, für das Gespräch.
Gern geschehen.
Moving History. In Potsdam beginnt morgen ein Festival, das im 30. Jahr des Mauerfalls die revolutionären Ereignisse, die das Ende der DDR einläuteten und die Nachwendezeit wachruft. Mit Dokumentar und mit Spielfilmen. Auch im Programm Andreas Dresens Verfilmung des Romans Als wir träumten, den der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer geschrieben hat.
Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Ich glaube, wir haben ihn gesungen, wenn wir auf Kreidevierken herumsprangen. Aber vielleicht habe ich ihn mir selbst ausgedacht oder nur geträumt. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht einmal, wenn in meinem Kopf die Erinnerungen tanzen. Nein, nicht irgendwelche, die an die Jahre, in denen alles anders wurde.
Jedem Traum folgt zwingt ein Erwachen, für manchen kein Gutes. Ilka Brombach leitet das Potsdamer Festival mit Filmen, die in den letzten 30 Jahren entstanden sind. Frau Brombach, bleiben wir mal in der Chronologie. Wie viel Hoffnung, wie viel träumerisches Potenzial steckt denn in den ersten filmischen Auseinandersetzungen mit dem Mauerfall?
Die filmischen Auseinandersetzungen gingen ganz schnell los. Es gab Dokumentarfilme, die direkt 89, 90 produziert worden sind und auch Spielfilme schon ab 1990. Die waren ganz unterschiedlich. Es gab so absolut optimistische Filme wie Go Trabi Go,
der unter anderem deswegen so eine fantastische Energie hat, weil die Schauspieler, die dort spielen, dass sie das erste Mal nach Italien fahren können nach dem Mauerfall, tatsächlich das erste Mal nach Italien gefahren sind. Dann gibt es aber auch schon ganz wenig später Dokumentarfilme wie Im schönsten Wiesengrunde von Peter Badl und Dieter Schill, den wir im Programm haben, der ein Jahr 91, ein Jahr nach der Wiedervereinigung, durch die Provinz fährt und die Leute befragt, wie es ihnen ein Jahr später geht. Ein ganz trauriger und sehr, sehr ernster Film, wo man schon sieht, wie in den Biografien Träume nicht wahr geworden sind.
Sie zeigen ja auch den Dokumentarfilm November Days von Marcel Ophüls, der, wie ich finde, ein großartiges Zeugnis ist. Er hat damals Fotos von DDR-Bürgern, die in der Nacht des 9. November auf den Straßen waren, gesehen, einige herausgepickt und Suchanzeigen gestartet, um dann Gespräche aufzunehmen. Ich erinnere mich selber noch an eine öffentliche Vorführung des Films 1990 in Ostberlin. Ophüls waren dabei, aber seine Freude über die Wiedervereinigung, die haben manche im Publikum gar nicht geteilt. Welche Filme haben denn damals starke Debatten ausgelöst?
Die ersten Debatten gingen los, als es eine Kritik gab an vielen Komödien, die dann im ersten Teil der 90er Jahre entstanden sind. Das war Sonnenallee, das war dann auch irgendwann Goodbye Lenin und es gab die Debatte, sind das nostalgische Filme, ist der Publikumserfolg dieser Filme dem geschuldet, dass viele Ostdeutschen sich nach der alten DDR womöglich zurücksehen. Von heute aus betrachtet, glaube ich, ist das ein Riesenmissverständnis gewesen. Diese Filme zeigen eigentlich diese unmittelbare Wendeerfahrung, in der alles plötzlich anders wurde, die ganze Alltagswelt verschwunden ist. Aber damals gab es eine große Kontroverse und die Befürchtung, es würde nicht genug aufgearbeitet.
Christoph Lingensief hat 1990 den satirischen Horrorfilm Das deutsche Kettensägenmassaker gedreht. Da geht's zur Sache, als Bürger aus dem Osten im Trabi gestoppt werden.
Wir kommen von drüben.
Das sehen wir.
Wir kommen in friedlicher Absicht.
Da bleibt wohl auch gar nichts anderes übrig.
Hier, guck mal, Victory, Victory.
Und Brigitte?
Die Dame ist okay.
Oh Mann, ihr seid gut drauf.
Okay, wir sind immer gut drauf.
Ihr seid gut immer drauf im Westen hier.
Okay, okay. Oh du, hältst jetzt mal. Jetzt beginnt der Markt. Verstehst du das?
Ja.
Sag nochmal okay.
Okay.
Und sag nochmal Victory.
Die deutsche Wiedervereinigung als nationales Schlachtfest. Wie, Frau Bornbach, kamen denn böse Satiren wie dieser Film von Schlingensief damals beim Publikum an?
Na, Christoph Schlingensief ist mit dem Film zum Kult, zu einer Kultfigur, zu einem bekannten Regisseur geworden. Also insofern kam der in der Szene, in der man den Film auch wahrgenommen hat, extrem gut an. Und weniger krass, aber es gab mehrere Filme Anfang der 90er Jahre, die uns aus der Erinnerung eigentlich weggerutscht sind, gerade von westdeutschen Regisseuren, die ganz kritisch beobachtet haben, was da wirtschaftlich in der ehemaligen DDR passiert. Dazu gehört zum Beispiel Dominik Grafs Fernsehfilm Die Verflechtung oder Der Brocken von Vadim Glowner. Also Schlingensiefs Film ist gar nicht der einzige gewesen, der so kritisch auf die Veränderung schaut.
Einige Filme, die bis zum Wochenende in Potsdam laufen, sind noch bei der DEFA entstanden. Wofür haben sich die DEFA-Dokumentarfilmer und Dokumentarfilmerinnen denn besonders interessiert?
Wir haben im Programm zum Beispiel Sibylle Schönemanns Film Verriegelte Zeit. Sibylle Schönemann ist 84 inhaftiert worden von der Staatssicherheit, war politische Gefangene, wurde freigekauft und ist direkt nach dem Mauerfall zurückgekommen und hat mit einem Filmteam ehemaliger DEFA-Kollegen die Orte ihrer Haft und die Verantwortlichen interviewt während ihrer Haft. Also ein ganz ernster, ganz subjektiver Aufarbeitungsfilm zu einem Thema Opfer der Staatssicherheit, was 90 natürlich gebrannt hat. Dazu gab es ganz wenig Informationen. Dann gibt es zum Beispiel einen tollen Film im Durchgang von Kurt Tetzlaff, einem Regisseur, einem Dokumentarfilmregisseur, der ab den 60er Jahren sehr bekannt, erfolgreich war in der DDR, der hier in Potsdam die Montagsdemonstrationen in der Friedenskirche dokumentiert hat und einen Jugendlichen befragt hat, der dort in der Gemeinde tätig und aktivistisch war. Also alles Filme, die so ganz nah dran waren an den Akteuren damals und ganz nah an den Ereignissen und im Grunde genommen Teil dieser Entmachtung des Regimes der DDR waren.
Und wenn Sie die jüngsten Filme betrachten, Frau Brombach, die sich mit Mauerfall und Nachwendezeit beschäftigen, was fällt da thematisch besonders auf?
Es gibt einen Film, den würde ich herausgreifen. Das ist Bohan Kobanis Wir sind jung, wir sind stark. Das ist ein Film, der beschäftigt sich mit den Übergriffen, den rassistisch motivierten Übergriffen auf das Sonnenblumenhaus 92 in Rostock-Lichtenhagen. Und er erzählt seine Geschichte unter anderem aus der Perspektive einer vietnamesischen Familie, die diesen Übergriffen dort zum Opfer fiel. Und das ist einer der ganz, ganz wenigen Filme, die aus einer migrantischen Perspektive die Ereignisse von 89 und die Nachwendezeit beleuchten. Wenn man in diesem Jahr guckt, wir haben zwei Fernsehvorpremieren im Programm, Palast der Gespenster, ein Dokumentarfilm über den 40. Jahrestag von Heike Bittner und Thorsten Körner und einen Spionagethriller von Sven Bose, Wendezeit, dann sind das Filme, die sich wieder vor allen Dingen 89, also eine ganz positive eher Geschichte erzählen, des Mauerfalls, der Wiedervereinigung selbst. Aber diese Blicke, filmische Blicke auf die Nachwendezeit, also den eher negativen Folgen der Wende, die sind in diesem Jubiläumsjahr nicht entstanden, aber in den letzten Jahren durchaus.
Im Filmmuseum Potsdam und im Thalia-Programmkino beginnt morgen das Festival Moving History. Bis zum Sonntag werden Dokumentar- und Spielfilme gezeigt, die unmittelbar vor, während und in den Jahren nach dem Mauerfall entstanden. Ilka Brombach leitet das Festival. Ihnen, Frau Brombach, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Nashville, New York, Buenos Aires, Rio. Für ihre Musik war Anna Therheim schon in vielen Ländern unterwegs. Und im Oktober und November kommt sie nach Deutschland. Sie startet ihre Tour in Berlin, reist dann weiter nach Leipzig, Dresden, Erlangen. Insgesamt spielt sie in 9 Städten, auch in Frankfurt am Main, wo die Hessen Film und Medien GmbH seit 2016 ihren Sitz hat. Heute hat ihr Aufsichtsrat bei einer außerordentlichen Sitzung einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit mit Professor Hans-Joachim Mendig zu beendigen. Für die deutsche Filmemacherszene ist das ein politischer Erfolg, denn insgesamt rund 500 Filmschaffende hatten von Mendig gefordert, dass er sich unmissverständlich von der AfD distanziere. Das hat er nicht getan und deshalb muss er gehen. Ludger Fittgau kommentiert die Entlassung.
Es ist gut und richtig, dass Hans-Joachim Mendig ab heute nicht mehr Chef der staatlichen hessischen Filmförderung ist. Denn Mendig hatte in den letzten Tagen keinen glaubwürdigen Versuch unternommen, das arg angeschlagene Vertrauensverhältnis zur deutschen Szene der Filmschaffenden irgendwie wiederherzustellen. Ein gemeinsames Foto mit dem AfD-Chef Jörg Meuthen hat er als privat bezeichnet, während Meuthen in der Bildunterschrift von einem konstruktiven politischen Austausch gesprochen hatte. Heute legte der AfD-Vorsitzende noch einmal nach und gab öffentlich bekannt, dass er von Mendig explizit vorher die Genehmigung zur Veröffentlichung des Fotos bekommen hatte. Mehr als 500 deutsche Filmschaffende waren durch dieses Foto sowie die widersprüchlichen Aussagen zum Entstehungskontext irritiert. Sie hatten deshalb Mendigs Rücktritt gefordert und gezeigt, eine solidarische Kulturszene kann enorme Macht entfalten. Filmförderung in Hessen und anderswo gegen die Filmemacherinnen und Macher, das geht nicht. Dabei ist eines klipp und klar festzuhalten. Nicht, dass Mendig mit Meuthen geredet hat, ist das Problem. Jeder politisch interessierte Kulturschaffende hat gute Gründe, mit AfD-Politikern zu sprechen, um zu lernen, wie die ticken. Das schärft den Blick auf einen längst nicht mehr marginalen Teil der Gesellschaft und kann damit auch die künstlerische Arbeit befruchten. Doch dass Hans-Joachim Mendig die öffentliche Vermarktung des Treffens mit Meuthen durch den AfD-Vorsitzenden duldete und sich davon nie distanzierte, ist der Knackpunkt. Die Filmförderung in Hessen ist dem Geiste der gesellschaftlichen Toleranz und Solidarität verpflichtet, nicht der Spaltung. Für die jedoch steht die AfD. Spätestens mit Mendigs Nichtdistanzierung von Meuthen war das angeblich Private politisch geworden. Hans-Joachim Mendig als Chef der Hessen-Film war nicht mehr tragbar. Letztendlich ging es aber nicht nur um die Wirkung eines Fotos. Denn bereits Ende vergangener Woche hatte die hessische Kunstministerin Angela Dorn öffentlich gemacht, dass sie schon seit ihrem Amtsantritt im Januar mit Mendig im kritischen Gespräch war. Der Grund, das Vertrauensverhältnis zwischen den Filmschaffenden und dem obersten hessischen Filmförderer, war bereits seit längerem gestört. Es gab also eine krisenhafte Vorgeschichte des Fotos von Mendig mit Meuthen. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Die Rücktritte der Filmemacherinnen und Filmemacher aus den Gremien der Hessenfilm sowie die Distanzierung aller Mitarbeiterinnen der staatlichen hessischen Filmförderungsgesellschaft in der vergangenen Woche haben schließlich keinen anderen Schritt als die Trennung von Mendig zugelassen. Dass sie nun schnell passierte, ist das Verdienst der neuen hessischen Kunstministerin Angela Dorn. Gut gemacht.
Hans-Joachim Mendig ist nicht länger Chef der staatlichen hessischen Filmförderung. Ludger Fittgau kommentierte die Entscheidung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thorsten Japs.
Die französische Schauspielerin Juliette Binoche bekommt den Ehrenpreis der Europäischen Filmakademie. Die 55-jährige Oscar-Preisträgerin soll die Auszeichnung am 7. Dezember in Berlin entgegennehmen. Die Akademie ehrt damit ihr beeindruckendes Engagement für das Kino. Binoche spielte in mehr als 60 Filmen mit, darunter Drei Farben Blau und Der englische Patient. Mehr als 80 Werke aus dem Erbe des deutschen Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt sind ab heute erstmals in Israel zu sehen. Die Ausstellung Fateful Choices im Jerusalemer Israel-Museum zeigt Arbeiten bekannter Künstler wie Otto Dix, Claude Monet und Emil Nolde. Vorab hieß es, bei keinem Werk bestehe der Verdacht, dass die Nationalsozialisten es ernst als einst Juden geraubt hätten. Aus dem Studio Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Hildebrand Gurlitt war ein Kunsthändler, der eng mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitete. 2012 waren über 1500 Werke aus dessen Sammlung entdeckt worden, damals im Besitz des Sohnes Cornelius Gurlitt. Große Teile der Sammlung standen im Verdacht, jüdischen Besitzern in der NS-Zeit geraubt worden zu sein. Bisher haben sich jedoch erst 7 Werke eindeutig als Raubkunst erwiesen. Das Israel Museum will mit der Ausstellung die Aufmerksamkeit bei potenziellen jüdischen Erben steigern. Außerdem setzt sie sich mit der Person Hildebrand Gurlitt auseinander. Der paktierte mit den Nazis und hatte eine jüdische Großmutter.
Der Sänger Xavier Naidoo wehrt sich weiter gerichtlich gegen Antisemitismusvorwürfe. Eine entsprechende Klage des Musikers beschäftigt das Oberlandesgericht Nürnberg. Vorausgegangen waren Vorwürfe einer Mitarbeiterin der Heidelberger Amadeo-Antonio-Stiftung. Diese hatte Naidoo vorgeworfen, er sei antisemitisch. Dies lasse sich etwa anhand seiner Liedtexte nachweisen. Das Landgericht Regensburg hatte in erster Instanz der Klage Naidoos auf Unterlassung stattgegeben. Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland hört Podcasts. Das ergab eine Umfrage des Instituts YouGov. Demnach gibt es große Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit. 13% der teilnehmenden Nutzer gaben an, täglich Podcasts zu hören. Ein Viertel nutzt sie wöchentlich, jeder fünfte monatlich. Mehr als die Hälfte hört Podcasts mit dem Smartphone. Mit deutlichem Abstand folgen das Laptop, der Desktop-Computer und das Tablet. Und wer Podcasts hört, macht das am liebsten zu Hause. Das gaben fast 3/4 der Befragten an. US-Schauspieler Tom Hanks wird im kommenden Jahr mit einem Golden Globe für sein Lebenswerk geehrt. Das hat die Verleihergesellschaft mitgeteilt. Hanks habe im Laufe seiner langen Karriere die Zuschauer mit verspielten und vielschichtigen Charakteren begeistert, heißt es zur Begründung. Er wurde mit seinen Filmrollen in Forrest Gump, Philadelphia und Der Soldat James Ryan weltberühmt.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
Dass Rundfunk- und Kulturfrequenzen an den Mobilfunk versteigert werden, ist eine jahrelange Praxis. Die Öffentlichkeit erfährt davon kaum. Die Hälfte der für die Kulturwirtschaft, also für Konzerthäuser, Theater, Stadthallen und auch Kirchen wichtigen Frequenzen, sind bereits verloren gegangen, weil im Oktober bei der Weltfunkkonferenz weitere Rundfunk- und Kulturfrequenzen für den Mobilfunk geöffnet werden könnten, schlägt der Deutsche Kulturrat jetzt Alarm. Am Telefon begrüße ich dessen Geschäftsführer. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Schönen guten Abend.
Warum ist das Frequenzband zwischen 470 und 694 Megahertz so wichtig für die Kunst- und Kulturschaffenden, für das, was man auch Kreativwirtschaft nennt?
Ja, weil es ungefähr 1,5 Millionen Funkmikrofone gibt und weil wir fast alles, was auf einer Bühne stattfindet, das heißt, was irgendwo in der Öffentlichkeit stattfindet, heute quasi per Funkmikrofonen letztendlich so laut gemacht wird, dass wir es überhaupt verstehen können. Und für jedes einzelne dieser Funkmikrofone braucht man eine einzelne Frequenz, damit die sich nicht untereinander stören. Und auch ich hätte am Anfang nicht gedacht, wie ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass wirklich so Frequenzen, Megahertz-Bereiche letztendlich etwas mit, ja, Kulturförderung, wenn man so will, zu tun haben. Aber wenn die wegfallen, dann können wir ganz viele Aufführungen letztendlich überhaupt nicht mehr machen, weil ohne Funkmikrofone eben das gar nicht mehr funktioniert.
Gibt es denn Ersatzfrequenzen, die gleichwertig wären?
Das ist ja das Verrückte. Also in den letzten Jahren ist es ja immer weniger geworden und wir sind, wenn Sie so wollen, funktechnisch immer enger zusammengerückt. Aber wenn jetzt auch noch die letzten funkfreien Bereiche quasi wegfallen und letztendlich der Mobilfunk dort hineinströmt und wir dann nicht mehr letztendlich unsere Funkmikrofone betreiben können, dann gibt es im Moment keinen Ersatz, weil nämlich in den neuen Bereichen, zum Beispiel in dem 5G-Bereich, also den wir ja auch jetzt im Handy nutzen, da wissen wir noch gar nicht, wie man das dort auch nutzen kann für die Funkmikrofonie. Und das bedeutet, wenn nicht dort schnell Forschung gemacht wird und wenn nicht dann nach der Forschung irgendwann auch einsatzbereite Geräte kommen, dann haben wir auch keinen Ersatz.
Also das heißt, es gibt noch gar keine alternativen Produktions- und Empfangsgeräte?
Ja, es gibt nur das Zurück, wenn Sie so wollen, in die Vergangenheit. Man muss dann wieder letztendlich klassische Schnurmikrofone benutzen. Aber wenn wir sehen, was wir heute alles in diesen Bereichen machen, ob das nun auf Konzertbühnen oder in Theatern oder auch in Kirchen oder bei Volksfesten ist, wenn wir das alles wieder so wie früher letztendlich mit einem Mikrofon übertragen wollen, da kann man schnell erkennen, dass das gar nicht geht.
Ist dieses Frequenzband auch wichtig für Radiohörer und Fernsehzuschauer, die keinen Kabelanschluss haben oder keinen Satellitenempfang?
Also wir teilen uns, wenn man so will, diesen Frequenzbereich von 470 bis 694 Megahertz auch mit denjenigen, die letztendlich noch terrestrisch Hörfunk hören wollen oder auch im Fernsehen schauen wollen. Also dass diejenigen, die noch nicht mit Kabel angeschlossen sind oder die keine Satellitenschüssel auf dem Dach haben. Aber das ist bisher, hat das ohne Probleme geklappt. Die wollen wir auch gar nicht vertreiben, sondern wir alle, wir werden gemeinsam, wenn Sie so wollen, vom Mobilfunk vertrieben.
Im Bundestag ist für diese Fragen der Ausschuss Verkehr und digitale Technologie zuständig. Ist den Parlamentariern eigentlich die Dringlichkeit bewusst zu handeln?
Naja, ich glaube, dass das noch nicht wirklich durchgesickert ist. Das ist ja auch auf dem ersten Blick so ein bisschen etwas Schräges, wenn man sagt, also da verschwinden ein paar Frequenzen und dann wird die Kultur letztendlich massiv beeinträchtigt. Es gibt jetzt einen Antrag der FDP-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag, der auf dieses Problem hinweist. Das ist der erste, finde ich, richtige Schritt. Aber noch viel, viel wichtiger wird sein, dass jetzt bei dieser Weltfunkkonferenz in Ägypten ab Oktober, das ist ja schon in wenigen Wochen, dass da wirklich die Bundesregierung auftritt und für unsere Rechte, wenn Sie so wollen, kämpft. Weil sonst werden diese Frequenzen verloren gehen. Und wenn die einmal verloren gehen, die werden auch nie wieder zurückgewonnen werden können.
Sie sind ja, Herr Zimmermann, alarmiert, weil es im Kern eben nicht um technische Fragen geht, sondern um den Erhalt und das Funktionieren der Kulturwirtschaft. Was genau fordern Sie von der Bundesregierung?
Also ich glaube, sie muss erst einmal wirklich mit einer ganz deutlichen Stimme nach Ägypten fahren und sagen, es können nicht noch mehr Frequenzen für den Mobilfunk freigemacht werden, sondern es muss auch ein paar Frequenzen für diese Bereiche, wie zum Beispiel die Funkmikrofone, geben. Das erwarten wir von der Bundesregierung. Und wir erwarten, dass man auch eine langfristige Strategie entwickelt. Da müssen wir auch über doch schon mehrere Jahrzehnte auch eine Planungssicherheit haben. Und dann kann man auch wieder in neue Techniken hineingehen. Aber da erwarten wir auch, dass die Bundesregierung uns hilft, zum Beispiel im Bereich der Forschung, damit man zum Beispiel weiß, wie können wir denn in der Zukunft im 5G-Bereich letztendlich dann auch mit Funkmikrofonen arbeiten. Das weiß noch keiner und wie gesagt, es gibt auch noch gar keine Geräte dafür. Das wird ohne die Unterstützung der Bundesregierung nicht funktionieren.
Die Arbeit von Theatern, Orchestern, Kulturzentren und anderen Veranstaltern wird sehr viel schwieriger oder gerät in Gefahr, wenn weiter Frequenzen an den Mobilfunk versteigert werden. Der Deutsche Kulturrat fordert deshalb einen Masterplan von der Bundesregierung. Ihnen, Herr Zimmermann, besten Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es gibt das Theatertreffen der Jugend, das inzwischen eine lange Tradition hat und viel beachtet wird. Mit 6 Jahren noch in der Aufbauphase ist das Tanztreffen der Jugend. Wer im Haus der Berliner Festspiele Stücke tanzen darf, entscheidet ein Bundeswettbewerb. In dieser Woche gibt es aber nicht nur Aufführungen, sondern auch Workshops und Gesprächsgruppen für die jungen Tänzer und Tänzerinnen. Elisabeth Nehring hat sich mehrere Choreografien angeschaut.
Gutes Essen, Schlafen, länger schlafen, kuscheln.
Blickkontakte mit mir lieben Menschen.
Händchen halten.
Gute Musik.
Duschen.
Mit guter Musik.
Was wir genießen. In der Tanzproduktion #8 nahe stehen, nahe gehen wird es auf jeder Ebene deutlich. Die verbalen Bekenntnisse, abwechselnd gesprochen von den 10 an der Produktion beteiligten Jugendlichen, korrespondieren mit ihren Begegnungen auf der Bühne. Nähe, zu zweit oder in der Gemeinschaft. Halten und aufgefangen werden. Einander vorsichtig berühren und stürmisch erforschen. Ringen und raufen, sich anziehen und abstoßen. Das Mit- und manchmal auch Gegeneinander wechselt sich genauso ab wie wunderbar wild getanzte Choreografien mit beeindruckenden Kontakt-Improvisationsmomenten. Und auch der Genuss findet seinen Widerpart in den individuell formulierten und ganz unterschiedlichen Ängsten.
Ich werde mich niemals trauen, mich auf der Bühne auszuziehen.
Ich habe mich anfangs nicht getraut, zu dem Casting von diesem Stück zu gehen.
Manchmal traue ich mich nicht, meine Meinung zu sagen.
Ich mag es gar nicht, wenn jemand beim Küssen zu viel Zunge benutzt.
Die Academy Bühnenkunstschule und Produktionshaus für Jugendliche aus Berlin-Kreuzberg hat mit #8 nahe stehen, nahe gehen ein sehr freies und bewegendes Stück über Nähe und Intimität gemacht. Das Vertrauen, das die 10 jungen Tänzerinnen und Tänzer zu und ineinander haben, ist in jedem Moment spürbar. Ob ihre Körper eng verschlungen sind oder sie einzeln am Mikrofon stehen, immer sind es ihre Offenheit und ihr Mut, sich verletzlich zu zeigen, die beeindrucken. Auch alle anderen Produktionen des diesjährigen Tanztreffens der Jugend zeichnen sich durch eine intensive Identifikation der jungen Tänzerinnen und Tänzer mit ihren Themen und Formen aus. Ob die noch sehr jungen und sehr zahlreichen Darstellerinnen der Kids-Gruppe der Kindertanzkompanie von Sascha Walz, die schon etwas älteren Tänzer der Schrittmacher Generation 2 Kollaboration aus Aachen und Limburg, das schon fast professionell wirkende Tanztheater Grazia aus Hamburg oder das souveräne, altersgemischte Ensemble der Junior-Kompanie von Cocoon Dance aus Bonn, völlig unabhängig von Alter, Herkunft, Erfahrung oder Tanztechnik zählt für eine Einladung zum Tanztreffen der Jugend vor allem die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen an der Performance. Choreograf Felix Berner war selbst 5-mal mit Stücken beim Bundeswettbewerb vertreten und sitzt jetzt in der Jury.
Und dafür sind also unsere Live-Sichtungen dann auch ganz wichtig und die Gespräche, die wir dann mit den Jugendlichen führen, die führen wir ja nur mit den Jugendlichen. Eben um zu sehen, inwieweit können die ihre eigenen Prozesse beschreiben, sind sie in diese Prozesse eingebunden, inwieweit reflektieren die schon mit über die Formen, über die Formsprache, die in so einer Arbeit vorkommt, oder ist das etwas, was oktroyiert ist, was dann von draußen kommt und was sie versuchen nur auszufüllen. Ich glaube, eine wirklich intensive gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe. Wenn man das als Arbeitsmodus gefunden hat, gemeinsames Vertrauen, ein gemeinsames Ideen finden und verwerfen, ein gemeinsames Ringen um Inhalt und Form, ich glaube, das ist eins der Erfolgsrezepte.
Manchmal sind die Stücke des Tanztreffens der Jugend aber auch vor allem ganz nah dran an der Realität der Mitwirkenden. So zum Beispiel bei der Tanzproduktion Gold. In den 15 Minuten, die sie dauert, fegen die 14-jährige Marcilda und die viel jüngeren Tänzerinnen Eda und Jasmina mit ihrer Begeisterung für verspielte Breakdance-Battles das Publikum von ihren Plätzen.
Wir sind die Knochenbrecher Crew. Das ist seit 2 Jahren so. Und wir sind eigentlich mehr und es gibt Ältere, aber die sind auch heute nicht dabei. Ahmed, Anze, Murat, Mahmoud, Alma, Fatima, Hanna und so weiter. Es gibt auch andere Kinder, richtig viele. Ein paar mussten sie umziehen, die wohnen jetzt richtig weit weg. Ein paar sind halt wegen Islam, dürfen die nicht mehr kommen.
Es wurden so drei abgeschoben, Anita, Wasse und Halil, weil die Abschiebung hatten.
Marcilda, Eda und Jasmina sind wohl die zartesten Knochenbrecherinnen Berlins. Sie haben im Rahmen des Tanzprojekts für Kinder mit und ohne Fluchterfahrung viele Mittänzer kommen und gehen sehen und leben in einer Realität, in der Begriffe wie Abschiebung und Duldung ständige Realitäten sind. Dass sie zusammen mit ihrer Trainerin Viola Luise Barner aus ihrer Lust am Breakdancen im fliegenden Goldstaub ein kleines Stück Kunst gemacht haben, ist nicht nur ihr Glück, sondern auch unseres.
In Berlin findet zurzeit das 6. Tanztreffen der Jugend statt. Und von Ulrike Timm hören wir jetzt, was die Feuilletons vom Mittwoch hergeben.
Wem gehört die Natur, fragt die Frankfurter Allgemeine vor dem Waldgipfel in Berlin und zeichnet die komplizierten Beziehungen nach zwischen Bauern und Förstern, Stadt und Land, Jägern und Jäganern. Letzteres sind angeblich nur wildessende Fastvegetarier, lernen wir. Und klar, es ist kompliziert. Der Bauer, der uralte Obstbäume eingehen lässt oder umsäbelt, weil sie seine Mähschneise stören, ist auf seiner kleinen Scholle unökologisch. Der Waldbader, der seiner Wonne im Dickicht nachgeht, aber oft genug auch, weil er Tiere stört. Wer neue Bäume wachsen sehen will, muss auch fürs Rot- und Dammwild Ausgleichsflächen schaffen, zum Schutz des Wilds und in der Hoffnung, dass es am neuen Wald dann weniger knabbert. Zitat: Gibt man ihm genügend Äsungsflächen, auf denen es nicht bejagt wird, dann kann der neue Wald unbehelligt wachsen. In den 100 Jahren ihres Lebens streut eine Fichte 7 Millionen Samen. Es ist an uns, dafür zu sorgen, dass sie aufgehen. Soweit die Frankfurter Allgemeine. Die Taz staunt über eine Zahl. Eben weil wir gerade so viel über Klima und Ökologie reden. 600.000 Reisende sollen von der Thomas Cook-Pleite betroffen sein, allein in Deutschland 140.000 und es ist nicht mal Hauptsaison. Wir sind immer noch die, die überall sein dürfen und immer nach Hause gebracht werden. Und weiter, was hier genau beeindruckt, ist das Privileg. Wie diese Zahlen plötzlich aufploppen. Hat wirklich in letzter Zeit irgendwer jemals von Verbotskultur oder von einem Angriff auf unseren Lebensstil gewarnt? Nüchternes Fazit der Taz: Das ist unser Business as usual. So leben wir. Die Welt schmückt das Foto eines spektakulären Gebäudes. Ein Haus im Twist, zudem als Brücke über einen Fluss und es schmiegt sich perfekt in die norwegische Landschaft hinein. Nördlich von Oslo gibt es einen Skulpturenpark und in den hat ein vermögender Sammler nun eine Kunsthalle hineinbauen lassen vom dänischen Architekten Bjørke Ingels. Es ist alles auf einmal, ein Gebäude, eine Brücke, eine architektonisch hochelegante Drehung, eben The Twist. Besonders stolz ist der Architekt darauf, dass er diese spektakuläre Kurve im Gebäude hingekriegt hat, ohne auch nur ein gebogenes Bauteil zu verwenden. Wie ein betont schnörkelloser Schnörkel liegt das Gebäude nun in der norwegischen Landschaft, macht eine große Welle über den kleinen Wellen des Flusses. Sieht wirklich toll aus, zu betrachten in der Welt. Und natürlich vor Ort, da könnten Sie dann gleich noch Kunst gucken. Kurz noch ein Schwenk zum Tagesspiegel, der ein Interview mit der Hamburger Band Deichkind geführt hat, die mit eiernen Beats, irrwitzigen Kostümen und Songs à la Like mich am Arsch für die derzeit exzentrischste deutsche Band gilt. Das neue Album hat mit 1000 Jahre Bier einen Saufsong im Programm, obwohl Deichkind doch eigentlich keine Saufsongs mehr machen wollte, weil diese Geschichten auserzählt seien. Gefragt, ob ein solcher Titel nicht zwangsläufig doch in Richtung eines Ballermann-Hits à la »Wir müssen aufhören, weniger zu trinken« gehen würde, kontern die Jungs ganz pragmatisch. Sie wollten viele Leute in ihre Konzerte kriegen und wer wegen eines Saufsongs käme, den kriegten sie vielleicht auch für anderes begeistert. Zitat: Wir stellen einen flexiblen Trichter auf, an dem die Songs in verschiedene Richtungen ziehen. 1000 Jahre Bier macht diesen Trichter sehr weit auf. Da fallen ganz viele Leute rein. Nach unten wird er aber immer enger und am Ende kommt eine Wurst raus.
Kollege Porky ergänzt, ein humaner Brei, ein Gesellschaftsbrät. Ob sie das hören mögen, müssen sie selbst entscheiden, aber schlagfertig sind sie, die Jungs von Deichkind, und liefern uns die schönste Überschrift des Tages. Als Schleifpapier wären wir maximal grob.
Treffsicher formuliert und von Ulrike Timm aufgespießt in der Kulturseite, in den Kulturseiten vom 25. September. Lost Times heißt dieser Song der schwedischen Musikerin Anna Theheim. Er gehört zu ihrem frisch erschienenen Album, dem im Herbst eine Tournee folgt. Und das war Fazit. Mit Sigurd Brinkmann eine gute Nacht wünsche ich.